Aero Games, Hammer daheim Konsolen.
Ja, hallo.
Johannes Kohl.
Guten Tag.
Ja, sag doch mal was.
Ich will jetzt mal was fest. Wir noch mal einer ultimativ zu Aero Games.
Oh, das ist super geil, dass du Monopoly sagst.
Ich dachte, das ist total geil. Danke, Oskar. Nächster Punkt. Video ist eigentlich so, wie macht ihr Leute völlig defensiv und immer alles, was du in die Presse kriegst, abwehren. This time.
Victory is mine.
Zerstören.
Ja,
klar. Wenn da irgendein Wettkampf ist oder irgendein Competition, dann nehme ich die Bar und dann will ich die Leute auch zerstören. Jesus, der hat sich sein Bildschirm so gedreht, dass er ihn jetzt sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade sitzt. Ja, okay, irgendwie muss ich mal meinen neuen Wortschatz
ziehen. Oskar Krause.
Ja. Yeah. Okay, für meine Freunde.
Ja, machst du Erdbeben.
Wow.
Das ist eine coole Meinung, einfach.
Hast du Pikmin gespielt?
Ja.
Und war das, also ist es überhaupt nicht Pikmin?
Ich komme so auf Pikmin. Hast du mal am Wochenende gespielt? Das ist überhaupt nicht so. Ich hätte schon meinen zweiten Teil sagen können, dass er geil ist. Also, das ist jetzt so
ein bisschen.
Aero Games, Hammer der Heimkonsolen ohne Sportspiele.
Aber trotzdem ein Rennspiel.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zum 133. Podcast. Diesmal am Mic für euch versammelt der Jan.
Moin, moin.
Der Nils.
Hi.
Und meine Wenigkeit Oskar.
Woo!
Der Alex ist diesmal nicht dabei. Der ist nach wie vor ans Bett gefesselt. Geradezu genagelt. Der hat nämlich Schrauben in seinem Bein. Der hatte nämlich einen Unfall bei seinem wunderschönen Skiurlaub. Und er hatte aber angekündigt, dass er nächste Woche voraussichtlich wieder da sein wird. Und dann können wir ihn auch wieder im Podcast begrüßen. Frei nach dem Motto,
wenn es klappt.
Ja. Da sind wir Aero Games treu, was das angeht. Und ja, wir vertreiben uns die Zeit, statt im Bett zu liegen, einfach mit Spielen. Manchmal auch mit Hörspielen,
ja.
Wie wir eben das Thema hatten.
Ja. Schöne Kindheitserinnerungen sind da auch gekommen.
Ja, vor allem in der Kindheit, genau. Also mir geht's ja auch so, ich habe früher als Kind Kassetten noch und nöcher gehört. Ich bin jeden Tag in die Bibliothek gerannt und habe mir aufs Neue bestimmt 10 Stück.
Wir könnten ja Alex so ein paar bei iTunes so digital irgendwelche Hörspiele schenken.
Ja, was Besseres hat er wahrscheinlich nicht zu tun. Der liegt ja eh nur rum. Also, habt ihr eigentlich die klassischen Sachen gehört? Benjamin Blümchen und so weiter?
So weit kann ich mich nicht zurückerinnern, aber ich weiß, ich hatte alles von Alf. Da war ich ein ganz großer Fan von.
Deswegen siehst du auch so aus.
So, wie so die Warzen.
So behaart, ja. Hä, warte, so alle da. Nee, ich hab immer so voll underground-mäßig diese ganzen Nebengeschichten. Also nicht so drei Fragezeichen. Klar, hat man auch gehört und so, TKKG und sowas. Aber auch die kleine Hexe und, ja, irgendwie so eine Geschichte, die eigentlich sonst keiner so richtig kannte. Das war mal ziemlich cool. Also war schwer mit anderen Kindern über die Geschichten zu reden.
Ja, bei mir war es eher so, war dann doch eher so drei Fragezeichen. TKKG war einfach uncool.
Drei Fragezeichen war cooler?
Ja.
Es ist aber auch saugeil gemacht. Ich hab auch lange keine Hörspiele mehr gehört. Ich weiß nicht, ob das immer noch so gut rüberkommt.
Stimmt,
TKKG war auch in
meiner Kindheit. Ja, da gab es noch die Serie und alles. Da war ich auch Fan von.
Gab es doch sogar mal so eine TV-Serie damals.
Mm-hmm. Gott, ist das lang her?
Schrecklich.
Stimmt. Ich glaube, es gab ja nicht sogar einen Film.
Ja.
Bin mir nicht sicher.
Ich glaube, da war schon aus dem Alter raus. Ich glaube, als die Filme kamen, da waren wir schon fast erwachsen.
Ach, man ist doch nie alt genug.
Wir spielen ja auch immer noch Videospiele.
Ja, genau. Wir wollen jetzt gar nicht da weiter rumquatschen. Wir wollen lieber über Videospiele reden. Und am interessantesten ist wahrscheinlich...
Was machst du da jetzt?
Was für ein erbärmlicher Brollenschrei, fand ich gut. Wir fangen da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben, was vielleicht noch mit am spannendsten ist. Und zwar Spec Ops The Line, da hatte Jan noch ein Embargo letzte Woche.
Genau.
Jetzt können wir völlig frei und ohne Waffe am Kopf darüber reden. Ja.
Ja.
Ungezwungen. Und man muss sagen, Jan hat uns ziemlich überrascht. Er ist nach diesem Meeting, nach diesem Hands-On ins Büro gekommen und hat uns direkt bombardiert, wie geil dieses Spiel ist.
Und die hat mir erst kein Wort geglaubt.
Ja, und es ist auch schwer zu glauben, wenn man so die ersten Zutaten hört. Ja, es ist ein Shooter von einem deutschen Entwickler.
Ja.
Oh.
Moderne Kriegsführung.
Klingt vielversprechend.
Sand als Setting.
Ja, also das klingt alles nach Dingen, die nur schwer verwertbar sind. Aber Jan hat uns dann, wie gesagt, Videos gezeigt und das hat auch mich mitgenommen. Aber Jan, du kannst jetzt erstmal erzählen, wie es da so war eigentlich bei dem Hands-On.
Ziemlich angenehm. Ich durfte so 2 Stunden lang zocken und da war Jäger Entertainment. Wir sitzen hier drüben in Kreuzberg und das war einfach nur, ich war wirklich positiv. Mir ging es auch so, ich habe wirklich nicht viel erwartet. Ich war so frei, dem Herrn das auch direkt zu sagen, um dann hinterher zu hauen, dass ich tierisch begeistert bin, was ich da jetzt gesehen habe.
Dann hatte ich ja vorgeschlagen, dass du ihn fährst, weil ich hatte keinen Bock auf den Titel.
Nee, ich fand ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen oder kam mir mal wie so ein neuer Trailer raus, aber da sah es halt so völlig beliebig aus. Mhm. Weil, wie gesagt, Wüstensetting, moderne Waffen, bla bla bla, US Army, ja.
Toll, ich mal gesehen. Ich glaube auch, solange man auch drüber redet, klingt es auch beliebig. Also egal, was du sagst, ja. Aber wenn man das dann mal wirklich in Bewegung gesehen hat, auch die entscheidenden Szenen, vom Entwickler gab es ja gleich Videos mit, ne? Die haben jetzt ja auch gleich reingezogen.
Die man leider nicht
dürfen wir nicht zeigen, aber da geht's ordentlich zur Sache. Also das ist schon krass, das ist auch emotional einfach mitreißend.
Das war halt so das Überraschendste. Wie gesagt, selbst wenn es halt nur der gute Third-Person-Shooter ist, den ich spielen durfte, also vom Gameplay her oder so, wäre es mir nicht so bleibend in Erinnerung geblieben, weil es einfach von der Story und die Erzählweise halt einfach mal wie ein Anti-Kriegsfilm-Spiel wirkt. Und damit habe ich absolut nicht gerechnet. Erst recht nicht von einem deutschen Entwickler. Vor allem, dass es so harte Szenen waren.
Die harten Szenen haben uns in der Redaktion auch ziemlich überrascht. Wenn man überlegt, so ein deutscher Entwickler, wo man weiß, wie die USK tickt und die Szenen, die du uns dann gezeigt hast, so holen die Waldfee.
Eben, ich sagte noch zu dem Herrn, der mich dort quasi beobachtet hat, wie ich das spiele, ich sagte nur, ja, wird das noch USK 18? Meinte, ja. Und das Schöne ist, es ist halt sogar noch USK. Aber ich war wirklich geschockt in dem Moment, dass das halt durchgeht, weil es war nicht besonders blutig, aber halt gewalttätig und roh.
Psychisch auch so, mit Druck.
Ja, es sind einige Szenen.
Schreib doch mal so eine Szene.
Und zwar, es ist eines, die ja sehr einprägsam war, man schleicht sich so durchs Gebäude, sieht dort wie ein CIA-Agent, der schon ziemlich schwer verwundet ist und eigentlich gleich abkratzt, verhört wird von anderen Armeesoldaten. Und um ihn zu foltern und zum Reden zu bringen, werden immer wieder Zivilisten vor ihm positioniert und es wird gedroht, sie hinzurichten. Und sie werden auch teilweise halt hingerichtet. Und das ist so eindringlich inszeniert. Sie fesseln eine Frau, die ist am Schreien. Und du hörst das in den Kopfhörern immer nur diese Schreie. Also das ist wirklich ein ganz seltsames Gefühl, wenn du wirklich diese Todesschreie da im Kopfhörer hast.
Ja, das ist diese eine Stelle fand ich auch super heftig. Also, was du gerade beschrieben hast, da zerren die so eine Frau in den Sand, drücken die halt auf den Boden und ein Typ hat dann irgendwie so ein Maschinengewehr und schießt erstmal in den Sand, direkt neben den Kopf aber. Ja. Und geht dann immer näher ran oder so, ne?
Ja.
Und man hört einfach nur das Schreien der Frau und sieht einfach die Kugeln direkt neben ihrem Kopf in diesen Sand schießen und denkst, ey, noch 1 Zentimeter, dann ist es vorbei und das ist schon ordentlich. Also
normalerweise will man ja dann irgendwie endlich helfen und einspringen, weil man dieses Unrecht nicht akzeptieren kann. Und dann hast du aber...
Wenn man Gerechtigkeitssinn hat, ja.
Ja, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass der...
Nicht erlöst die Frau, Ben.
Nee, und dann jedenfalls hast du noch deine zwei, bist du dritt als Delta Force Team, um mal die Lage in Dubai dort aufzuklären. Und beide belabern dich, dass du jetzt endlich was tun sollst, dass du handeln sollst. Und im Grunde hast du 2 Optionen. Entweder du greifst dort ein, versuchst sie zu retten und versuchst diesen CIA-Agent zu retten, weil der eventuell Informationen hat, was jetzt in dieser verzwickten eigentlich Sache ist. Oder du tust gar nichts und gehst dieser Konfrontation mit diesen Soldaten aus dem Weg, was im Grunde auch eine Option ist, weil Munition ist sehr sparsam und der Gegner ist verdammt gut ausgerüstet. Du nur nicht.
Und also ist so, man muss tatsächlich konsequente Entscheidungen treffen. Also
ja, also so tief, spielerisch gehen die Entscheidungen nicht sehr tief. Es ist meistens halt nur, schieße ich jetzt und wenn ja, auf wen? Hm. So geht es spielerisch nicht unbedingt tief. Also wer da Mass Effect-mäßig wirkliche Storywendung erwartet. Nee, ist nicht. Das Ding ist, was die wollen, die Entscheidung sind nur, dass du halt selbst reflektierst, was du da siehst, was du da tust, was du nicht tust. Ob du denjenigen jetzt erschießt oder den anderen oder gar nicht schießt. Hm. Das soll halt reflektiert werden. Und das ist durch die Inszenierung mit den Cutscenes und die Kommentare deiner Kollegen und dieses Dreiergespann dort aus den Hauptfiguren so geil gemacht, dass du es auch wirklich tust. Und es wird dir erst im Nachhinein bewusst, du musst jetzt eingreifen, du willst es.
Und aber was ja auch ein schöner Aspekt ist, man wird ja auch mit seiner Handlung konfrontiert, also mit den Konsequenzen seiner Handlung.
Ja, ne? Das war eine der eindringlichsten Szenen, denn neben dieser Hinrichtungsszene, wo man im Nachhinein eigentlich keinen retten konnte, kommt dann später...
Spoiler!
Ja, ich muss es einfach spoilern, weil sonst, wer es jetzt wirklich nicht hören will... Der muss jetzt wirklich immer für zwei Minuten jetzt.
Ist eh der muss jetzt für die restlichen 20 Minuten des Casts einfach weghören.
Und zwar wird man da Zeuge eines Angriffs mit so einer Phosphorbombe. Und das Zeug brennt wie die Hölle und kannst du auch nicht mit Wasser löschen oder sonst irgendwie, bist einfach am Arsch, wenn dich so eine Phosphorbombe betrifft. Und du kommst auf einen Platz, wo solche Feinde halt sind und die dritte Partei zündet halt so eine Phosphorbombe über diesen Leuten. Und du kommst auf diesen Platz, siehst erst noch Gegner und wie sie plötzlich in diesem weißen Phosphor bei lebendigem Leib verbrennen. Die schreien um Hilfe, die stöhnen, ächzen, wehklagen, alles.
Wälzen sich im Sand, krabbeln durch die Gegend.
Es ist wirklich so eindringlich inszeniert, dass du das ist wirklich nicht. Und der Kommentar von deinem Kameraden ist in dem Moment relativ trocken, als du dann halt durch diesen Platz, durch diese brennenden, lebenden, brennenden Leichen gehst, ist nur so, pass auf, dass sie dich nicht berühren. Weil sonst halt selbst
mit dem genau.
Und das wirkt in dem Moment aber auch dieser Kommentar allein schon wieder so komisch, dass du das nicht an dich ranlassen willst. Hm. Und nebenbei hörst du auch immer in den Kopfhörern, beziehungsweise aus den Boxen dann später, halt diese Todesschreie. Also das ist wirklich, habe ich so noch nicht erlebt. Weil es halt wirklich, also mich hat es echt emotional in dem Moment berührt, weil ich es wirklich schrecklich fand.
Ja, aber trotz dieser Momente ist ja auch sehr viel Action drin, oder?
Also, auf jeden Fall. Also da ist ja ganz spielerisch, hast du da sehr viel mit diesem Sand.
Also man muss jetzt keine Angst haben, dass man sich jetzt die ganze Zeit emotional belastet wird mit solchen Schauerszenen.
Nee, das nicht, aber im Laufe des Spiels wird das immer weiter gesteigert. Also
oh Gott.
Ja, das ist für Weicheier.
Ja, also das ist halt...
Also Nils Finger weg.
Es war halt wirklich auch das erklärte Ziel, dass du halt emotional mal gefordert wirst, wie weit deine Moral geht, was du halt noch mitmachst. Klar kannst du einfach das alles nicht an die Rande sagen, es ist ja nur ein Videospiel, aber wenn du dich halt wirklich mal auf diese Welt dort einlässt, auf dieses Abenteuer, was ziemlich leicht ist, dann ist es schon sehr, sehr krass.
Aber was auch cool ist, wie auch diese Location an sich einfach durch den Sand mit eingebunden wird, ne?
Ja.
Also da gibt es auch Momente, das ist ganz cool, wenn man da Gebäude zerstört oder so.
Genau, dass
das
dann der Sand auf
einen Trailer, die öffentlich waren. Dass der Sand genau dann so reinfließt ins Gebäude und auch Gegner sich begräbt oder sowas. Das ist schon ziemlich cool. Also oder Sandstürme gehen auf, ne? Und die Sicht ist auf einmal nur noch beschränkt.
Ja, das hast du auch ab und an. Aber es ist halt, sag mal, ehrlich gesagt nicht so viel Neues, aber es ist richtig geil in Szene gesetzt. Hm. Und das ist halt der springende Punkt. Viel Innovation ist aber bei Shootern meistens nicht mehr gegeben.
Ja.
Aber halt, wie du es inszenierst, da finde ich, ist Spec Ops Line halt ganz weit vorne.
Also da hast du auf jeden Fall jetzt große Hoffnung, dass es echt ein dickes Brett wird, ja?
Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch sehr cool finde, ist, dass du halt so ein bisschen Squad-Management hast. Du kannst deinen Kollegen so Ziele zuweisen, und nicht so wie bei Call of Duty, wo du eher mal auf deine eigenen Kollegen schießt.
Sind deine Leute?
Weil du nur das Follow Me von denen hinterher hast und nicht weißt, oder die jetzt Feuer laufen, sondern du kannst dir selbst die Feuerbefehle erteilen. Das war sehr cool. Und spielerisch liefern sie verdammt guten Standard ab.
Mhm.
Und aber halt storymäßig, was da so kommt, bin ich echt überrascht und freue mich tierisch drauf. Da könnt uns auf jeden Fall ein Brett erwarten. Nur wenn es rauskommt, gab es da noch eine kleine Diskussion in den Kommentaren. Ich habe dann nochmal halt bei 2K Games nachgefragt, hier in Deutschland, und die sagten, Zitat, wir bleiben bei Frühling 2012. Das ist die Aussage, die halt von 2K Germany halt kommt.
Hm.
Und was ich halt gefragt habe, ob es AGM, weil ich dachte so, hey, wie sieht's aus mit dem nächsten AGM im April dann? Haben wir da schon was? Meinte er, nee, da noch nicht. Also Frühling geht ja noch ein bisschen länger, aber danach kann man vielleicht damit rechnen. Mal schauen, was die nach den Tagen kommt. Weil eigentlich, das war die nächste Aussage, dass noch eine Ankündigung kommt, wann es wirklich rauskommt. Also eine offizielle Ankündigung. Aber sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. da kommt cool, eventuell cool. Ein richtig geiles Brett auf uns zu.
Okay, ist ja, klingt sehr gut auf jeden Fall. Was auch sehr gut ist und auch sehr sehr geiles Brett ist, ist The Darkness 2.
Oh, wir springen hier in der geplanten Reihenfolge.
Ja, ich möchte dich jetzt einfach mal mit einbinden, lieber Nils, weil nicht, dass du hier einschließt.
Ja, genau. Ja.
Und wir haben jetzt schon die die geschnittene Version bekommen. Die
ja.
Die deutsche.
Super.
Du hast aber auch die ungeschnittene bestellt.
Genau, die liegt jetzt gerade in der Packstation und wartet auf mich und den Feierabend.
Wir kennen auch die ungeschnittene...
Die
ungeschnittene Demo haben wir ja schon gezockt und das reicht ja schon mal.
Das ist natürlich auch schön, mal so einen Direktvergleich zu haben. Hat man ja nicht so oft.
Genau, das ist, wie gesagt, der erste Level. Also die Demo ist eben auch das erste Level im Spiel. Und ja, sag mal, wie es bei dir eigentlich ankam.
Also ich habe jetzt gestern Abend eine Stunde lang die geschnittene Version mal gespielt und bin ja vom ersten Teil ein ganz großer Fan. Und meine Sorge war eigentlich so, dass der zweite Teil wirklich nur auf Gewalt setzt, weil der erste hatte viele emotionale Momente. Stichwort halt Jenny, also die Freundin, die halt dann vor den Augen von Jackie getötet wird. Hm. Und es war sehr, sehr emotional einfach ergreifend, der erste Teil. Und hatte auch so viele ruhige Passagen. Und ich befürchtete wirklich am Anfang der zweite Teil, boah, das ist jetzt so eine Metzelorgie. Dann habe ich mich dann gestern Abend trotz der geschnittenen Version drauf gefreut, mal erstmal spielen zu können. Hm. Und muss sagen, diese Angst ist jetzt weg. Denn das ist nicht der Fall. Das Spiel scheint so einen Rhythmus zu haben. Bisher, ich habe jetzt halt nur eine Stunde gespielt, immer so 15, 20 Minuten halt krasse Action. Und dann 15, 20 Minuten so eine ziemlich ruhige Passage, wo man dann halt die Story erzählt bekommt. Und zwar auf eine sehr schöne Art und Weise. Und jetzt halt erstmal wieder ein Story-Spoiler.
Ja, also wer,
muss man die Leute jetzt vorwarnen?
Ja, also genau.
Wer das nicht von der Darkness noch nichts hören möchte zur Geschichte. Und zwar muss hört das einfach mal weg für 10 Minuten. Weil die Demo endet ja damit, dass man dann in diesen U-Bahn-Gleisen die Jenny nochmal sieht, diese Erscheinung, die tote Freundin, und dann wird so ein helles Licht und endet die Demo. Und genau an dieser Stelle wird das Spiel halt richtig geil, weil man befindet sich auf einmal in einer Irrenanstalt und weiß überhaupt nicht, was da los ist, wie man dort hingekommen ist. Und alle Leute, die man vor dem Spiel getroffen hat, die Mafia-Kollegen, die man so kennt und auch aus dem ersten Teil, die sind alle als Patienten in dieser Irrenanstalt und redet total wirres Zeug. So, wenn du die ansprichst, dann hauen die irgendwie raus so, oh, ich kenne den Unterschied zwischen Obst und Gemüse nicht, aber Kirschen mag ich. Dann denkst du dir, what? Wo bin ich so? Und Jackie auch so, was geht hier ab?
Klingt eigentlich nach dir, Nils.
Ja, ja, für mich war es jetzt nicht so fremd, diese Situation. Das ist die Moms im Büro.
Ja, ja.
Und dann dachte ich, ja, mal gucken, was so kommt. Und nach kurzer Zeit kriegt dann Jackie wieder so ein Flashback, ist auf der Straße, wird nach Hause gefahren. Und dann befindet man sich in seiner Villa, weil man ist inzwischen halt zum Mafia-Paten aufgestiegen. Man ist der Don, man schwimmt im Geld. Und entsprechend fett ist halt das Anwesen. Also das ist wie aus so einem geilen Film. So.
Wie im wahren Leben.
Ja, fast.
Also wie in meinem wahren Leben.
Fehlt nicht viel. Auf diesen drei Etagen.
Und den Noten, ja.
Genau, die gibt's auch. Nee, und jedenfalls heißt es ja, guck dich hier erstmal um. Und dann kannst du irgendwann, so kommst du ins Schlafzimmer, da siehst du, dass Jackie ein Altar aufgebaut hat zu seiner toten Freundin halt zu erinnern. Da hast du also so ein Bild gerahmt und ein paar Souvenirs. Dann heißt es, zünd eine Kerze an und dann gedenkt er an seine Freundin. Dann kommt die Tante rein und redet mit ihr über die Trauer. Und ich dachte wirklich, oh wow, jetzt entwickelst du ja so dieses ruhige Tempo und diese geile Geschichte, die ist jetzt doch wieder dabei. Herrlich, da hat es mich sofort wieder gepackt und ich wollte weiterspielen. Und danach kommt dann auch wieder direkt dann halt so ein wildes Gemetzel halt, wo man dann die ersten Leute halt auftreiben soll, so ein bisschen Rache. Da ging es natürlich wieder gut ans Eingemachte mit Billardkö, so eine Billardsalon und ich dachte so, scheiße, jetzt hättest du gerne die Uncut.
Ja, mit dem Billardkö.
Weil wenn da steht, gepfählt, aber ist nicht gepfählt, dann ist man leicht irritiert.
Ja genau, also ich wollte gerade sagen, wie kommt dir das Eingemachte vor, wenn du jetzt die geschnittene Version spielst?
Es ist auf jeden Fall schon mal besser als beim ersten, weil beim ersten da waren die Schnitte so drastisch, dass es sich sogar aufs Level Center teilweise ausgewirkt hat. Weil da wurde Blut komplett entfernt im Vorgänger. Mhm. Was manchmal wirklich desaströs war. Weil selbst wenn es zur Verzierung war oder auf dem Boden eine Spur, die war einfach nicht da. Es war alles weg im ersten Teil. Und im zweiten Teil ist jetzt trotzdem noch Blut da, aber es ist nicht so drastisch wie in der Uncut. Als Beispiel in der Uncut hat man ja diese netten Finisher-Moves, wo man die Leute in zwei Hälften zerreißt.
Ja, die wirklich extrem geil sind. Also ich finde, das ist auch so überzogen, dass man das geil finden darf. Also die sind einfach so
brachial. Ja, es ist so grotesk. Es ist...
Da werden die Leute einfach in der Luft zerfetzt, in zwei Teile gerissen, ja. Und das, wie gesagt, das Blut spritzt, aber das ist einfach, wie gesagt, in diesem Comic-Look und so überzeichnet. Das kann man einfach auch, das kann man halt geil finden. Also schon, ist schon fett. Und jetzt in der geschnittenen Version?
Genau, das, in der Demo hat man ja schon gesehen, da ist am Anfang die Stelle, wo man, lernt halt Gegenstände zu greifen und nach Leuten zu werfen. Wo man ja erstmal mit Eisenrohren Leute an die Wand nagelt. Tja, und in der Cut-Version, da steht zwar auch erstmal, hier greift die Stange, werft die nach dem Gegner, dann kommt auch dieser große Schriftzug gepfählt, Aber der Typ ist nicht gepfählt. Der liegt einfach so am Boden.
Ja, der fällt einfach um.
Genau. Und wird einfach getroffen. Da passiert nichts. Also du kannst auch die Leichen nicht mehr greifen. Die werden auch nicht zerstückelt. Da passiert rein gar nichts. Also Blut ist minimal.
Kannst du denn noch
und die Leute bleiben unstück.
Die Herzen fressen, wie in der Demo?
Die kannst du rausruppen. Das ja, macht er aber blutig. Auch sehr blutfrei eigentlich. Also das ist auch schon mal ein neuer Fortschritt immerhin. Weil beim ersten Teil war es so, da hat er nicht mein Herz rausgeruppt. Da war dann so eine Nebelschwade und du hast halt die Seele aufgesogen, haben sie dann mal erklärt. Ja. Das, also, jetzt sieht man wenigstens das Herz, aber es ist nicht mehr mit hektoliterweise Blutanilie.
Also das Problem jetzt auch bei der geschnittenen Version ist ein bisschen, ich kenne es ja schon umgeschnitten.
Mhm. Das ist davon auch noch
ich hätte es gerne mal erlebt, wie es ist, wenn man nicht weiß, dass es geschnitten ist, wenn man es erstmal so zockt, weil es ist ja trotzdem schon ganz krass, aber ich muss natürlich eindeutig sagen, ungeschnitten gefällt es mir geiler, weil da wird einfach diese Wucht, diese Kraft, diese Dynamik, die wird da viel, viel besser übertragen. Also man fühlt sich dann einfach mächtiger so. Das ist wirklich so absoluter Gottmodus, in dem man sich da
befindet. Genau.
Man hat zwei Waffen,
man hat,
wie Jan sagen würde, zwei Würmer dabei. Ich finde es ist der Hammer, wenn man die Darkness dann bekommt und die keifen sich erstmal so gegenseitig an und schnappen so nacheinander. Das ist so, die entwickelt so ein Eigenleben irgendwie, dass das einfach auch so glaubwürdig macht in dem Moment, ja. Und das ist so eine wilden Biester, ja. Die willst du einfach nur noch auf die Gegner loslassen.
Wird's denn jetzt noch wenigstens mehr, außer dass du sehr übermächtige bist? Hast du irgendwann auch mal Gegner, die dich fordern? Oder bist du einfach gnadenlos Spur der Vernichtung durch die Gegner allein?
Es gibt später auf jeden Fall die sogenannte Bruderschaft, die ist ja hinter der Darkness her. Und die haben halt herausgefunden, dass die Schwäche halt Licht ist. Und die kommen dann mit riesengroßen Scheinwerfern angerückt, dass du halt keinen Zugriff auf die Darkness hast. Da musst du dann wirklich halt schießen und dir was einfallen lassen, erst das Licht kaputt machen. Und die kommen dann wirklich an so mit 4, 5 Flutlichtern. Und da sieht es dann schon hart aus.
Ich denke mal auch, dass die Kämpfe da schon fordern werden. Klar, am Anfang geht es nur um
die Aber Masse. Man wird ja selber auch mal mächtiger, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn man die Darkness rauslässt, man hat ja
diese... In der Demo war ja schon dieser Talentbaum.
Genau, man hat ja so einen Talentbaum, man kann ja aufleveln. Und da kannst du am Ende zum Beispiel sogar ein schwarzes Loch beschwören, wo die halt einfach verschluckt werden.
Ach, wie süß.
Ja. Aber bei den Finishern in der geschnittenen Version finde ich ganz interessant, wie sie es gemacht haben. So, das ist schon.
Ich musste ein bisschen schmunzeln.
Ja, also ich fand das gar nicht so schlecht umgesetzt. Man ist dem elegant aus dem Weg gegangen, finde ich.
Ja, als Beispiel, man kennt ja diesen berühmten Finisher, wo er jemand an den Beinen hält und in zwei Hälften reißt.
Ja.
Und in der Uncut ist es ja extrem krass inszeniert. Wie dann halt diese Leichenhälften am Boden liegen und literweise Blut und in der Cut, da packt halt der Gegner, der baumelt auch Kopf über und dann ruft er am Bein und nichts passiert und der schmeißt ihn halt so aus dem Blickfeld.
Ja, ja,
der verschwindet links oder rechts am Bildrand, man sieht den gar nicht mehr.
Dieser Moment, wo er geteilt wird, da bleibt sozusagen das Opfer einfach zusammen. So
in genau.
Dem
Moment. Und da dachte ich mir erstmal, was war denn das? Jetzt hat er ein Bein gezogen.
Naja, und dann schmeißt er halt so weg.
Aber bei einer Uncut-Demo konntest du doch auch halt durch so Autotüren oder so werfen, konntest du doch auch jemanden so.
Ja, die Autos
fliegen zum Anwerfen,
das passiert halt nichts. Da steht dann auch geschlitzt, aber die Tür fliegt halt durch den Gegner durch und der Gegner bleibt am Stück und fällt um.
Ja, also es wird einfach nichts mehr geteilt. Es bleibt alles in einem Stück.
Genau. Also auch so sehr mich der Titel nicht interessiert, darf man ja gar nicht zur Cut greifen, oder?
Das sind schon herbe Einschnitte. Wobei es immer noch angenehmer ist als beim Vorgänger.
Aber wenn man die Wahl und die Möglichkeit hat...
Sollte man natürlich zur Uncut greifen, weil Darkness steht ja auch ein Stück weit für diesen Gewaltgrad.
Ja, eben. Also
man spielt es ja jetzt auch, um halt diese Gewaltexzesse zu erleben. Es ist natürlich auch dieses
Oh, und jetzt lässt er aber tief blicken.
Nein, aber es gehört dazu. So
ja,
dieses Spiel geschnitten, da fehlt Atmosphäre, ganz klar. Also man, wenn man die Wahl hat, sollte man wirklich gucken, wo man eine AT-Version herbekommt.
Ein anderes Spiel, wo es auch stellenweise brutal zugeht und es deswegen eine ab 18 Freigabe bekommen hat, was ich eigentlich nicht verstehen kann, ist Kingdoms of Amalur, Reckoning.
So, ich dachte, du redest jetzt über das.
Ja, das sind geschickte Überleitungen. Da kannst du eine Scheibe abschneiden, lieber Nils.
Ja, aber ich gebe mich jetzt wieder zurück.
Ja, bei Kingdoms of Amalur, aber das ist ganz witzig. Das hat wirklich eine ab 18 Freigabe, das kann ich nicht ganz verstehen. Klar, die Finisher.
Es hat doch so einen Comic-Look.
Ja, genau, und die Finisher, die sind schon brachial, ne? Also es gibt so bestimmte Momente, da kann man so eine krassen, blutigen Finisher ausführen. Da geht's ordentlich zur Sache, aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich das Spiel deswegen ab 18 freigeben würde, weil sonst passiert nichts in diesem Gewaltgrad sozusagen sonst im Spiel. Also das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Du weißt, was in der 180. Stunde passiert?
Oh, ja. Oh Gott. Ja. Oder in der 199. In der 200. Stunde braucht man ja angeblich laut Entwickler, wenn man 100% voll bekommen will. Ja. Aber kommen wir zu Kingdoms of Amalur. Ist ein Rollenspiel. Ist jetzt auch heute rausgekommen. rausgekommen sogar, ne?
Ja.
Ganz frisch.
Und ja, ganz frisch noch der Test, ne?
Genau, den Test, den kann man dann auch noch dazu lesen. Was bei Kingdoms aber ganz wichtig ist, es wird irgendwie als Rollenspiel, sag ich mal, verkauft. Aber ich finde, es ist gar nicht so sehr Rollenspiel, weil es ist ein sehr, sehr actionbetontes Spiel und was einfach so ein paar Rollenspielelemente so mit drin hat.
Quasi eher so Hack and Slay.
Also ihr habt ja auch die Demo gezockt, ne?
Ja, sehr gerne sogar.
Und ja, genau, also das kann man auf jeden Fall mal sagen, bei Kingdoms ist es so, wenn man dieses Spiel spielt, ist es wirklich so eine Wohlfühlatmosphäre, so eine Wohlfühloase, oder? Also man sieht so diese Welt und dachte so, ach ja, hier bin ich, hier kann ich bleiben. Bunt,
knallbunt, absolut nichts für Nils.
Nee, mir war es zu bunt.
Zu bunt, ja. Also wie gesagt, ich finde ja auch optisch erinnert es einfach auch hier an WoW und Fable.
Ganz definitiv, ja.
Interessanterweise kann ich mit beiden Spielen nichts anfangen. vor allem Fable, damit bin ich nie warm geworden. Aber bei Kingdoms...
Komischerweise, weil ich es andersrum, ne? Ich mag Fable, aber ich werde mit Kingdoms nicht warm. Warum auch immer.
Ja, also es sind ja aber...
auch irgendwas schief.
Aber das weiß ich nicht, das ist nichts Neues.
Aber es sind ja wirklich auch unterschiedliche Spiele, weil Fable sehr viel mehr Rollenspiel auf jeden Fall ist.
Aber das Kampfsystem ist auch ähnlich mit diesem Hack and Slay.
Ja, es ist schon... Ja, genau, es ist auch actionorientiert, aber bei Kingdoms geht es mir tatsächlich so, man hat halt einfach eine riesengroße Welt... Die ist wirklich unfassbar groß. Also man kann da so viel durch die Gegend laufen. Und ursprünglich war es ja auch mal als MMO angelegt. Und man merkt es dem Spiel auch an, einfach weil es eben so breite Pfade und Wiesen hat. Ja? Da kann man halt einfach... Was denn?
Oh ja, perfekt für
Wiesen.
Wiesen. Das merkt man für Online-Rollenspiele.
Breite Wiesen.
Das ist Oktoberfest.
Nein, aber es ist so, man hat sehr viel Platz. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so Baum direkt an Baum reite.
So. Aber die Demo war doch eigentlich so recht schon, dass du so schlauchlevelig fast teilweise...
Ja, pass auf, es ist so, du hast einfach große Gebiete, sag ich mal, die wirklich sehr viel auch zu bieten haben eben. Und die sind dann immer durch so einzelne Schlauchpfade miteinander verknüpft.
Ach so.
Also so kann man das sehen. Und ja, man hat wirklich, man wird an jeder Ecke, wird man mit Items zu geschissen quasi. Das ist so krass. Also du hast da wirklich, du kannst dich fast nicht mehr retten. Du findest tausende Dinge. Genauso ist es auch mit den Quests. Also du kannst Aufgaben noch und nöcher annehmen, bis dir schwarz vor Augen wird. Also das ist wirklich unfassbar.
Ich weiß nicht, als wir gestern hier dieses Vorspielvideo gemacht haben, das ist ja sogar bei den Items. Die Farbgebung für die Wertigkeit der Items
farblich kodiert.
Fast genauso wie bei WoW. Grüne Items sind so besser als die weißen. Dann hast du so, wenn ich blau, dann hast du lila oder so,
genau.
Und Gold.
So, genau, es ist farblich kodiert das Ganze.
Das ist ganz auch so wie WoW.
Ja, das darf ich mir die ganze Zeit anhören, wenn man sich mit Jan da über Kingdoms unterhält. Ey, das ist genau wie bei WoW. Ey, das ist genau wie, also
nur es blöd, ist aber auch WoW. So.
Ja, wie gesagt, bei MMOs bin ich einfach kein Freund von. Da kommen mir einfach mal ein bisschen komisch vor. Naja. Aber Kingdoms hat, wie gesagt, auch so ein bisschen, wenn man das so nennen kann, Luxusproblem. Das macht eigentlich alles, es macht nichts falsch. So, es macht nichts falsch. Das funktioniert alles wunderbar. Es hat so hier und da ein paar kleine Macken, so beispielsweise der Held ist der stumm und wirkt ein bisschen steif einfach, wenn er irgendwie sich mit anderen Charakteren unterhält. Dann kannst du ihm eigentlich gerade sagen, dass seine Mutter gestorben ist. Das interessiert ihn nicht, ja? Also der
zuckt mit der Augenbraue.
Nicht mal. Höchstens.
Und er guckt in die andere Richtung.
Und das ist, lässt den Helden halt recht farblos so dastehen. Das ist halt einfach ein bisschen schade. Ein bisschen lebendiger kommen dann schon die NPCs daher so. Die sind sehr viel besser. Die Stimmen sind auch gut bei den Charakteren.
Das ist auch wahnsinnig viel Text, ne?
Ja, also
die Dialoge sind auch ewig.
Es ist viel Text, es sind gute Sprecher, hat eine sehr schöne Qualität. Allerdings muss man sagen, dass erstens die Lippensynchronität nicht immer so präzise ist. Und die Synchronisation ist auch motivierter, als die Charaktere aussehen. So. Also, das klingt alles wunderbar, wenn man die Augen zumacht. Aber wenn man dann halt hinguckt, die Figur, nee, es ist mir einfach zu hölzern, zu steif, so weißt du. Das kann einfach, das konkurriert so ein bisschen miteinander. Das kann da,
Augsburger Puppenkiste fliegen.
Das eine kann mit dem anderen so nicht mithalten. Das ist vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Vergleich, ja. Und aber wie gesagt, das Spiel macht eigentlich nichts verkehrt. Es ist ziemlich solide. Aber ich sehe das mehr als Action, Third-Person-Action-Spiel, so mehr als Rollenspiel sozusagen.
Da hatten sie ja so, glaube ich, sogar die ersten Trailer waren ja so, wie krass die Typen so Waffenkombos da abfeiern können mit 4-5 Schlägen hintereinander, mit Pfeilen den Gegner in der Luft halten,
ja, das ist auf jeden
schießen
Fall
und so Kram. Ah ja, schon sehr krass aus.
Das ist auf jeden Fall auch die Stärke des Spiels, also dass man das okay. Kampfsystem an sich.
Auf welchem Level bist du mittlerweile eigentlich?
Oh, lass mich 12, 13, irgendwie sowas in der Richtung müsste das jetzt sein. Jedenfalls ist es so, beim Kampfsystem ist auf jeden Fall eine Stärke des Titels, weil damit verbringt man eigentlich auch die meiste Zeit mit den Kämpfen. Weil wenn man halt die Quest annimmt, heißt es, oh, ich habe was verloren oder ich habe jemanden da vergessen, kannst du bitte für mich nachsehen? Und dann gehst du halt hin und meistens ist es so, dass dann gehst du in Dungeon rein und dann schnetzelst du dich da durch die Gegnerscharen, die dann immer brav an den einzelnen Stationen auf dich warten, dass du kommst und die kaputt machst, zerstörst. Und aber das hat halt, das Spiel hat ein gutes Trefferfeedback, das ist ganz cool, es hat wirklich ordentlich Wumms und man hat viele Möglichkeiten. Also du hast ganz normale Klingen, du hast einen Hammer, du hast Bogen, du hast so Elfenklingen dabei und man kann dann auch durch das Timing beim Drücken auch unterschiedliche Kombos sozusagen hervorrufen. Du hast noch Magieangriffe, du kannst einzelne Figuren beschwören, du kannst halt so Feuerzauber machen und so weiter und so fort. Und da hat man schon wirklich eine große Varianz, sag ich mal. Also das ist schon ziemlich breit aufgestellt. Was auch sehr geil ist, oder was mir ganz gut gefällt, ist die Charakterentwicklung. Die ist ziemlich offen gehalten. Damit schmückt sich, sag ich mal, auch der Entwickler, dass es einfach nicht nach festen Klassen geht. Es ist so, du entwickelst den Charakter ungefähr so in 3 Stufen, sag ich mal. Erstmal hast du so eine Basistalente wie Alchemie, Handeln, Schmieden.
Okay.
Solche Sachen. Da darfst du dann immer einen Punkt vergeben. Dann hast du die nächste Stufe, da sind dann so 3 Skilltrees. Die sind einmal Macht, Magie und Raffinesse, was so Diebeskünstler sind, genau. Da darfst du dann nochmal so 3 Punkte vergeben. Da kannst du dann so Sachen finden, wie zum Beispiel, mach deinen Zauber stärker, verbrauch weniger Mana, mach mehr Schaden mit einem Langschwert oder mit einem Hammer, und so weiter und so fort. Halt diese Sachen in der Richtung.
Kann man sich verskillen? Hast du da irgendwie schon Mist gebaut?
Nee, deswegen genau mit
ich würde es hinkriegen. Ich bin voll von überzeugt.
Also ja, wenn irgendwann jemand durch ist, ich verskill einfach meinen Charakter. Hast du bei Skyrim mehr geschafft? Nee, aber der Entwickler...
Auch bei Mass Effect.
Oh Gott. Ist eigentlich auch ein Talent.
Ja, deine geheime Superkraft.
Aber genau mit dieser Offenheit will man dieser Verskillung so entgegenwirken, dass sowas nicht vorkommt. Und das Coole ist ja auch, es gibt so eine Leute, die nennen sich Schicksalsweber. Da kannst du hingehen und einfach sagen, hey, setz mal alles wieder zurück, ich gebe dir für auch 1000 Goldstücke. Und dann kannst du wirklich deine Skills nochmal resetten und nochmal auch die Punkte neu verteilen.
Okay, also cool. So ein echtes Wohlfühl-Action-Rollspiel.
Das ist da in der Richtung wirklich sehr, sehr komfortabel gestaltet.
Bloß kein Frust.
Also, ja, und als dritte Stufe noch bei der Charakterentwicklung, das muss noch gesagt werden, hast du so Schicksalskarten. Das ist ganz cool. Je nachdem, wie du deine Punkte verteilst und wie du dich auch im Spiel gibst, schaltest du halt so Karten frei. Und die geben nochmal zusätzliche Boni. Also du hast zum Beispiel dann halt eine Karte für einen Jäger, der dann halt auf Fernkampf und Nahkampf spezialisiert ist. Dann hast du halt doch natürlich eine Magierkarte, eine Diebeskarte. Dann gibt es aber auch Karten, die das nochmal so mixen. Das ist dann okay. Ziemlich cool. Also dann Magie und Nahkampf zusammen beispielsweise, dass du dann ja, in beiden Richtungen dich gut entwickeln kannst. Und das finde ich ganz cool. Da wird eigentlich wirklich der Prozess sehr angenehm unterstützt bei der Charakterentwicklung. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber es ist nicht so, es ist angenehm, aber es ist auch nicht so, dass man sagt, oh, das ist der neue krasse Scheiß.
Ist so, ja. Irgendwas dann wenigstens eine Herausforderung, wenn halt so alles so abgerundet, weil ich bloß nicht dran stoßen ist oder so?
Also ich weiß nicht. Es ist auch, was man vielleicht auch noch sagen kann, es ist auch sehr leicht. Also man darf da ruhig übertreibt ruhig mal beim Schwierigkeitsgrad.
Das ist doch was für mich.
Also ja, also ich weiß nicht. Man kann es ja auch, was ich weiß nicht mehr, was der erste Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich
war. Entspannt
hieß es. Entspannt war das, ne?
Hieß es zumindest in der Demo damals.
Also entspannt dürfte wirklich, ich glaube, da brauchst du fast gar nicht mehr spielen.
einfach nur durchlaufen.
Auf normal ist es schon sehr, sehr einfach. Also es plätschert so vor sich hin.
Im Autopilot.
Nee, nicht im Autopilot, das würde ich nicht sagen. Aber es ist eine unangestrengte Spielweise. Aber man muss dazu sagen, wie gesagt, hast du schon gesagt, das klingt alles sehr rund, sehr weich jetzt, ne? Keine Ecken, keine Kanten. Und das ist vielleicht so ein Ding, was man dem Spiel wirklich ankreiden könnte. Es ist wirklich sehr massentauglich. sehr mainstreamig einfach gemacht, so. Hm. Dass wirklich, ich sag mal, alle wirklich mitgenommen werden.
Ohne jetzt mal zu spoilern, die Story, die Hauptstory, wie gefällt sie dir bisher so?
Ja, bei der Hauptstory ist es so, die ist solide, aber es ist jetzt nicht so, dass sie einen völlig mitreißt, sag ich mal. Das ist okay, es ist völlig okay, aber es ist jetzt eigentlich nichts Nennenswertes. Also die ist jetzt nicht sehr viel krasser als irgendeine Sidequest oder eine Fraktionsmission beispielsweise. Mhm. Also das hält sich da wirklich in Grenzen, kann man sagen, ja. Und aber ansonsten, es ist, wie gesagt, es ist aber trotzdem eine solide Sache. Also man muss da wirklich gucken, wenn man jetzt ein Rollenspiel sucht, à la Skyrim oder so, oder Mass Effect jetzt in die Richtung, dann darf man mit dem Spiel gar nicht liebäugeln. Also die beiden genannten Titel, die würden den Kingdoms schonungslos zerstören. Also es ist wirklich so, dass bei Kingdoms hat man mehr wirklich ein actionorientiertes Item-Jäger-Sammelspiel, wo man wirklich einfach viel, viel Zeit damit verbringen kann, dass man durch die Gegend reist, Feinde erlegt, Items sammelt, den Charakter auflevelt und viel von der Welt sieht.
Das klingt so verdammt nach WoW. Ich muss es immer noch mal sagen. Weil aufleveln quasi, ihr müsst ein Level, neue große Items und dann irgendwelche Bossgegner oder die Bossquests machen oder was auch immer. Klingt so dermaßen danach.
Ja, das, wie gesagt, ich habe gerade ein Déjà-vu, lieber Jan.
Das hat doch öfters irgendwie, ne, so als Offline-MMO irgendwie. Mhm. So soll es ja wirklich rüberkommen.
Ja, also wie gesagt, ursprünglich als MMO angelegt, merkt man den Titel, finde ich, auch an.
Aber unterm Strich sagst, macht man nichts verkehrt.
Nee, also bei dem Titel kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Aber ruhig mal vorher antesten, nicht, dass man sich ein bisschen dabei verschätzt,
was Demo ist. Passt die Demo zum fertigen Spiel?
Gibt
vom Eindruck her? Also jetzt nicht technisch, da haben wir schon gesagt gehabt, dass die Demo technisch mal unter aller Sau war.
Also die Demo finde ich sehr, sehr passend. Also da kriegt man wirklich einen guten Eindruck, finde ich schon.
Also vom Gameplay wohlgemerkt.
Ja, absolut. Überhaupt auch von der Atmosphäre, von allem. Also die fängt den Geist des Spiels sehr gut ein, die Demo, muss man sagen. Und noch eine kleine Empfehlung, wenn ihr das auf der Xbox spielt, installiert es vorher. Sonst habt ihr einfach Ruckeleinlagen und es nervt. Ja, das soll es dann von Kingdoms eigentlich auch gewesen sein jetzt. Welchen Titel wollen wir als nächstes nehmen?
Metal Gear.
Ja. Es wird Retro.
Yeah, Zeitreise.
Oder die HD-Collection.
Genau, ich habe mir vor ein paar Tagen die HD-Collection gekauft, weil sie ja leider nicht als Testmuster ankam. Oder sonst irgendwie. Und ich hatte immer vorgehabt, das war ja die unbedingt nachzuholen, weil ich hatte halt nur Teil 1 gespielt, also Metal Gear Solid auf der PlayStation 1 und danach mangels eigener Konsole nie die anderen Titel durchgespielt oder so. Immer nur halt mal bei Freunden so einfach und das kann ich endlich nachholen und das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Welche Titel sind auf der HD Collection?
Metal Gear Solid 2, 3 und die PSP-Titel Peace Walker. Hm. Und im Grunde darf man HD eher so sehen, dass es eher so remastered als eine wirklich ein HD-Remake, wie man es jetzt, weiß ich, von Halo oder so erwarten könnte. Es ist quasi nur so, was damals zu der Zeit, wenn jeder Titel gemacht wurde, maximal auf Workstations so möglich war und dann für PS2 und Co. runtergerechnet wurde, ist jetzt halt so völlig enthemmt. Also der Zweier sieht da also noch am schlechtesten aus, wenn man das halt so sagen darf.
Aber es war trotzdem nicht hässlich.
Nee, absolut nicht. Es ist extrem scharfes Bild, 60 Frames. Die Ladezeiten sind angenehm gering. Ich weiß nicht, wenn man sich noch an PS2 erinnert, da waren ja doch mal die eine oder längere Sekunde, die man erwarten musste, bis das halt das nächste Bild weiterging oder der nächste Bildschirm da war. Aber das hast du im Grunde da so dann halt gar nicht mehr bei der HD-Collection. Wenn man die nachholen will, ich kann nur jedem empfehlen, und was man mit Metal Gear vor allem anfangen kann, weil diese Serie ist ja nicht ohne.
Das ist so die Auswüchse von Kojima. Filmischen Zwischensequenzen. Also, was die Cutscenes betrifft, das stellt ja teilweise manchen Film in den Schatten. Also, auch perfekt wirklich zusammengeschnitten, präsentiert, inszeniert. Hammer. Muss man eigentlich gesehen haben. Also, im Grunde genommen ist Metal Gear, finde ich, schon so ein Stück Videospielkultur.
Auf jeden Fall. Also,
sollte man erlebt haben.
Definitiv. Also, was Kojima da auf die Beine gestellt hat, ist,
auch wenn die Hände kommen einer Nacht, also ganz ehrlich. Wer versteht schon, was da in diesen vier Spielen jetzt abgegangen ist unterm Strich?
Ja, also, das wobei, du verstehst du nicht. Wobei es...
Das ist so anspruchsvoll, ich bin lieber da.
Ja, genau. Nee, aber ich bin schwer begeistert. Also man sieht zwar schon, dass also das Gameplay halt vor allem beim Zweier halt schon gealtert ist und dass danach eine ziemlich krasse Entwicklung stattgefunden hat. weil dass man halt immer nur eine Kamerawinkel pro Bild hat, das war damals einfach so und das war damals auch sehr gut. Ich finde es heute noch gut. Aber ob sich damit jeder noch anfreunden kann, weil...
Ja, manchmal denkt man sich, oh, sind die scheiße gelegt in so einem Treppenhaus oder so. Und du ja, siehst es von oben und hast so ungefähr 1 Meter Sicht nach vorn bis zur zweiten Stufe. Und ich sehe, ja, geil.
Ja.
Das ist immer schon so ein bisschen altbacken.
Aber sonst, das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Aber wie gesagt, es ist eher so ein HD-Remaster als wirklich ein Remake.
Man ist mal lang beschäftigt, die Dinger sind so umfangreich.
Und also das ist geil, du kriegst 3 riesige Spiele für vielleicht 35 oder so kostet bei Amazon oder bei Saturn oder so. Da kann man einfach nichts mit falsch machen. Wenn man es nachholen will und sich auf schon ein bisschen Japan-Gedöns einstellen muss, weil es ist halt einfach so krass, was für Charaktere Kojima und seine Schergen da damals entworfen haben. Selbst Snake ist ja nicht ganz ohne, aber halt Raiden ist ja schon, ich sag nur die Szene mit dem Präsidenten, ich will jetzt nicht weiter spoilern, wer sich das auch noch nachholen will, ist ja halt sehr seltsam, nichts nur, okay, dafür ist Metal Gear Solid auch berühmt, ich glaube, das hakt.
Aber ich glaube, jeder, der sich jetzt die HD-Collection holt, der weiß schon, worauf er sich da einlässt, also ich bezweifle, dass jemand holt und sagt, oh, das ist jetzt aber doof.
Es ist nur so ein ganz kleines bisschen schade, dass der erste Teil fehlt, weil ich finde, der erste ist einfach so mit auch der geilste, ja, der das so halt so logischerweise eingeleitet hat. Und jeder verbindet mit dem ersten diese klassischen Momente, so Psycho-Momente und
natürlich.
Und dass das nicht bei ist, ist echt schade. Also ich glaube, wenn das noch drauf wäre, hätte sogar ich mir das vielleicht jetzt nochmal überlegt.
Ja, es ist jetzt aber, die Rechte für dieses Einser liegen halt bei Nintendo, beziehungsweise bei der Firma, die damals dieses, die Nintendo für den, was ich, Gamecube war das,
ja.
Für die Gamecube-Version damals gemacht hat. So, die hätte man noch die Rechte. Aber ansonsten also empfehlen würde ich fast eher halt die PS3-Version. Allein deswegen, weil man dann auch Teil 4 danach noch weiterzocken kann. Wenn man sich Teil 4 noch separat kauft oder schon hat. Ich weiß nicht ganz genau, wie gut er ist. Er wird ja doch als elendig langer Film beschrieben.
Ich habe auch nicht gespielt, obwohl mich gerade das reizt, dieses elendig lange Film, weil ich stehe auf sowas.
Also mir macht es auch Spaß, aber ich wusste von vornherein, dass es krass wird, was Kojima da an Zwischensequenzen und diesen Codec-Gesprächen.
Der Abspann in Spielfilmlänge. Also das ist echt hart. Da hat man nur schon einige Leidensgeschichten gehört von Leuten, die das dann so das Finale so heißblütig gezockt haben vom vierten Teil, so spät abends, wie man oft abends zockt, ne?
Ja.
Und dann so vielleicht am Bosskampf zwei, drei Versuche braucht und das um 1 Uhr schafft, am nächsten Tag vielleicht früh raus muss und dann kommt der 2-stündige Abspann und denkst du, scheiße!
Es ist ja selbst
was. Und du wirst vorher auch nicht gewarnt als Spieler, ne? So, dann, jetzt kommt ein Abspann, willst du ihn wirklich sehen und nochmal speichern?
Ja,
wir speichern. Ich guck den gleich. Ohne Speichern ist doch gleich vorbei.
Das ist das nicht
so.
Selbst wenn du halt nur speichern willst, das Speichern klappt in dem Moment dann sehr schnell, bis du dahin kommst. Speichern, nicht speichern, wenn du deinem Codec anrufst. Aber dann, zum Beispiel jetzt in Solid 2, labert dich die Rose halt einfach nochmal eh den nicht lang zu. Die hängt dir dann noch so ein mindestens 30, 40 Sekunden oder eine Minute Dialog noch hinterher, indem sie dir irgendwas erzählt. Ob du
aber die Dialoge sind teilweise auch witzig und auch voller Anspielung auf Filme.
Ja, also wie gesagt, das ist einzigartig, was Kojima da geschaffen hat, aber vielleicht trotzdem nichts für jeden. Also man muss schon auf Metal Gear wirklich Bock haben.
Naja.
Also auf jeden Fall eine feine Sache und jeder, der Metal Gear irgendwie nochmal nachholen will.
Auf jeden Fall. Also, aber es, gerade wenn man was sich mit Metal Gear Solid 2 anfängt, entweder irgendwie nochmal die PlayStation-Version organisieren oder wenigstens auf YouTube da irgendwie so ein Longplay oder so.
Vom ersten jetzt,
oder? Vom ersten nochmal anschauen. Teilweise durchspringen, wie auch immer, dass man so ein bisschen was mitkriegt.
Für die Story.
Genau, weil...
wenn man mit der zweiten anfängt, den ersten nicht kennt, ist echt eine blöde Ausgangssituation.
Genau, im Grunde, weil das ist ja diese Subsistence-Version sind das. Und bei Metal Gear Solid 2 kannst du halt wählen, womit du anfangen willst. Ob du die Tanker-Szene und danach die Big Shelter,
ich weiß es nicht.
Dieses zwei Hexagons, wo du dann halt der Hauptteil mit Raiden dann halt dann so losgeht. Sollte man, Tanker könnte man überspringen, wenn man davor nicht gespielt hat, weil diese Tanker-Szene halt direkt an die Geschehnisse aus Metal Gear Solid 1 halt anknüpft.
Man damals geflasht war von dieser Tanker-Szene, von diesen ersten Videos, und wenn man sich das heute anguckt und so lächelt, ja, damals so, oh, fotorealistisch.
Gott, es ist fotorealistisch.
Dieser Regen, wie über die Planken läuft und in die Kamera, wow, und dann guckst du heute, wow.
Ja. Aber was halt wiederum wirklich richtig geil ist dann halt der PSP-Teil, Peace Walker.
Der ist wirklich fett, ne, grafisch.
Grafisch haben sie da richtig nochmal aufgebaut.
Das Ding ist HD, das kann man sagen.
Ja. Und vor allem, du hast endlich halt, was der PSP ja mangelte, den zweiten Analogstick. Und die Steuerung ist da halt auch ziemlich modern angepasst. Also das ist dann halt wirklich geil. Ansonsten vielen, also Neues gibt es nichts, wie gesagt, sind diese Substance oder Subsistence-Versionen. Gibt noch Achievements und so.
Ja, klar. Das war zum Beispiel super wichtig. Sollte man am Ende schon mal erwähnen für die ganzen Achievement-Bitches.
Aber
genauso, ich glaube nicht.
Ich sehe eine.
Wo?
Nee, weil du musst auch, ein Achievement ist, dass du die Dogtails einsammeln musst. Und wer sich daran erinnert, bei 2 ist es ziemlich schwer, da alle Dogtails zu kriegen, weil die ja von dem...
Ja, Sammelkram mache ich ja nicht mehr. Seit Liberty City, seit die 200. Taube weg war. Seit
deinem Taubentrauma.
Ja, seitdem sind mir so Sammel-Achievements sowas von egal.
Aber es sind halt so völlig bizarre Achievements und auch so Minigags immer wieder. Zum Beispiel bei der einen Mission, wo du Fotos von so einem Metal Gear machen sollst, stehen da so zig Soldaten in Reihe und Glied und einer dieser Soldatentrick ist nur in Shorts dort. Und du sollst mit
die Kamera,
ja, kannst mit der Kamera ein Foto von diesen Shorts machen und wenn du das dann zu Oracon hochlädst, lacht er sich halb schlapp und ist irgendwo witzig, aber hat auch so japanischer Humor irgendwo. Dass ein Mann über einen Mann in Shorts lacht.
Naja, wenn er da in Reih und Glied steht.
Oh. Also wenn die Shorts ins Büro kommen würde, würden wir auch lachen.
Das Achievement heißt aber auch Sexting. Also von daher.
Geht das in Ordnung?
Ja, wie gesagt, aber ich bin begeistert. Also auf jeden Cent dieser D-Collection wert.
Cool, sehr geil. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da. Woo, back in action, bitch. So, den Punkt Gosse kann ich jetzt für diesen Podcast abstreichen. Wir sind wieder da und wir möchten noch kurz über UFC sprechen.
Ja, kurz, denn es kam leider erst vor wenigen Stunden hier an.
Ja, wir haben trotzdem schon mal reingeguckt, das ist der dritte Teil.
Zumindest von THQ,
ja. Ja.
Und also ich bin positiv überrascht. Wieder mal.
Wieso wieder mal?
Du hast eine Saisonkarte des Hype Trains, ne?
Ja.
Komm, gib mir schon in die Finger.
Basler 100.
Super.
Hype Train.
Nein, aber es scheint halt auch wirklich halt verdammt gut zu werden. Undisputed 3. Macht ja doch eine Menge anders als das zweite, der 2010er Titel. Muss man ja so sagen. Und besonders halt dieses Submission-System, das wir jetzt, das war ja vorher aber nicht so ganz so durchschaubar.
Warum wenn man jetzt im Bodenkampf ist, ne?
Ja,
falls jemand nicht weiß, was Submission ist.
Ja, ja. Ist eine Menge Fachsimpelei bei diesem Sport. Aber Sport.
Du siehst das nicht als Sport, Nils?
Nee, also ich bin jetzt jemand, der das nicht so gut findet, sowas als Sportspiel irgendwie zu titulieren. Ich stehe dem ganzen UFC-Thema doch sehr skeptisch gegenüber.
Ach, ich weiß nicht, also ich finde
das... Das ist das wildes Ausgekloppe.
Also ich habe ja selber, gut, du hast die Selbstverteidigung gemacht, ich habe selber Judo damals gemacht, vor einiger Zeit auch, also 12 Jahre lang. Und ich muss sagen, ich sehe in UFC sehr wohl einen sportlichen Aspekt. Also das hat sehr viel mit Technik und auch Taktik zu tun.
Strategie, ja,
kann sein. Ich finde, das wird relativ schnell immer abgewertet. Ich
finde, ja, die Leistung der Athleten ist ohne Frage da, weil die haben ja alle wirklich was drauf in den einzelnen Sportarten. Da treten ja unterschiedliche Sportarten gegeneinander an. Mhm. Ich finde es halt nur so, ich persönlich finde es übertrieben, so weit zu gehen, dass halt Blut spritzt, dass halt nachgetreten wird, wenn die am Boden sind. Und da hört für mich diese sportliche Komponente einfach auf. Es ist für mich zu roh.
Ja, naja gut, aber man muss ja sagen, du sagst jetzt so einfach, wenn die am Boden sind, wird nachgetreten. Da ist ja sehr wohl
ein Reglement ist auf jeden Fall da.
Ein Richter dabei, der auch sieht, ob derjenige, der am Boden liegt, sich noch wehrt, ob der auch sinnvoll die Techniken abwehren kann oder ob der einfach nur einkassiert. Also wenn er sieht, dass er dreimal irgendwie einen Tritt abbekommt und nicht reagiert, dann wird der Kampf auch, ist er zu Ende.
Ja, besser ist er. Bevor jemand stirbt.
Ja, also. Gut, beim Golf kann man auch sterben, so ist es nicht, ja.
Wenn bei allen Sportarten.
Eben. Deswegen würde ich das jetzt immer nicht so pauschalisieren, muss sagen. Auf jeden Fall, ich habe damals auch Undisputed, also UFC Undisputed 2009 gespielt, aber auch nur kurz. Hat mich ein Kumpel dazu gebracht und ich fand das auch überraschend, wie taktisch auch das vom Gameplayer ist. Also man hat ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, jeder Button ist belegt. Und man muss auch darauf achten, man hat Kondition, man kann nicht die ganze Zeit zuschlagen, dann wird der Kämpfer auch langsamer,
genau.
Und so weiter und so fort. Also ich fand es schön, wie sie auch diese ganzen taktischen Elemente sehr gut ins Gameplay übertragen haben.
Und das ist beim Dreier, was ich jetzt so kurz bisher von gesehen habe, auch noch viel, viel stärker und viel vertieft worden. Weil du kannst zum Beispiel jetzt auch antäuschen, dass du halt, um den Konter zu provozieren und dann halt gnadenlos zu kontern. oder halt wie gesagt, das Submission-System, dieser Bodenkampf, das war beim 2010er und Aspect 2 noch nicht immer so ganz klar, warum man jetzt verloren hat oder beziehungsweise warum der andere gewonnen hat.
Ja, stimmt.
Und jetzt hast du da dieses, es kommt da so ein, wenn du halt jemanden erfolgreich in diese Submission gekriegt hast, in diese Bodenkampfstellung und dann versuchst, ihn zum Aufgeben zu bewegen, kommt so ein, blendet sich so ein Mini-Octagon, ein Mini-Achteck ein, was dann so eine Art Katz- und Maus-Spiel zwischen beiden Spielern wird. Genau. Was dann halt inneren Balken und den auf diesen,
ja. Das ist so ein blauer Linien. Und roter, oder?
Blauer und roter, genau. Jeweils für die blaue und rote Ecke in halt so einem Oktagon.
Ja.
Und der Spieler, der Angreifer, muss halt versuchen, mit seinen Balken, den gegnerischen Balken, zu fangen. Das ist wirklich Katz und Maus halt. Und es ist aber nicht einfach so, dass es einfach nur so ein Minispiel ist, sondern das funktioniert schon so, dass halt diese Länge des Balkens und die Geschwindigkeit des Angreiferbalkens und auch der des Verteidigerbalkens davon abhängt, wie viel Ausdauer derjenige hat, welche Technik, ob seine Kampfsportart im Bodenkampf gewisse Vorteile hat.
Also man kann sagen, sie sind unterschiedlich lang.
Ja.
So wie im wahren Leben.
Richtig.
Auf die Länge kommt es an.
Ja. Ja. Und die Technik. Und die Geschwindigkeit.
Und die Geschwindigkeit.
Aber die gefällt es auf jeden Fall.
Ich bin auf jeden Fall sehr heiß drauf, weil ich habe wirklich bisher nur Gutes gehört, dass halt extrem viele Neuerungen drin sind, viele sinnvolle Neuerungen.
Mhm. Auch einsteigerfreundlicher.
Das sowieso. Also es war ja schon bei der Demo so, dass du halt ein gutes Tutorial hast, aber in der Vollversion ist das jetzt, das echte Tutorial, noch viel, viel krasser. Und besser und genauer, weil da wird dir wirklich jeder Move gezeigt, wie die Griffe heißen, und zwar immer einem praktischen Beispiel hinterher, dass du dann diese Griffe und welche Techniken du wann anwendest, auch übst. Und nicht einfach nur, wie jetzt in der Demo, wo du diesen Schaukampf ja nur hast, drück jetzt einen Defi-Button, um zu schlagen oder so, sondern das wird dir in dem echten Tutorial-Spiel noch besser erklärt. Also wer wirklich nichts mit UFC zu tun hat, aber Bock drauf hat, auch mal wirklich gnadenlose und spektakuläre Prügel-Action, definitiv auf jeden Fall schon mal einen Blick wert. Ich werde jetzt am Wochenende noch genauer reinschauen.
Und da gibt es auch noch einen Test, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ein Vorspiel. Einen von euch beiden will ich platt machen.
Mr. Competition.
Ja, definitiv.
Das bin dann nur ich.
Und was halt auch ganz groß neu ist, ist auch dieser Pride, diese japanische Pride-Liga ist jetzt mit drin.
Stimmt.
Da geht es ja noch mal härter.
Stimmt,
hatten sie ja wieder. Da wird auch nicht vorm Kopf und am Boden abgelassen. Da geht es richtig zur Sache. Und du hast halt wieder einen extrem umfangreichen Editor. Du kannst dir deinen eigenen Kämpfer erstellen, habe ich gestern auch gemacht. Frank White aus Berlin.
Aus Berlin.
Und kannst da wirklich alles einstellen. Seine Techniken, diese Sequenzen und Animationen, wenn er gewinnt, wenn er verliert, wenn du den Gegner halt irgendwie verspottest oder so. Du kannst, wenn du halt diese zum Oktagon marschierst, kannst du diese Animationen ausändern, die Beleuchtung dazu, du kannst Musik, alles. Dieser Editor ist der Wahnsinn. Ist ja krass. Gestern nur darum gespielt, kannst jedes Körpermerkmal verändern.
Genau.
Dass, wenn du halt Sponsoren hast, kannst du das alles halt irgendwo anbringen. Tattoos, Narben,
Aber wenn ich, Makel. Wenn ich dann sowas immer höre, dann kriege ich immer Angst, wenn ich an Leute wie Saskia denke. Die dann mal versuchen, dass möglichst hässlichste Wesen auf diesem Planeten zu erschaffen, was mit so einem Editor nur möglich ist.
Das gelingt ja auch jedes Mal.
Ja, wirklich. Also sind furchtbar abstoßend. Also das kann man niemandem zeigen.
Aber das nächste Coole ist, bei solchen Editoren ist ja immer so, wenn du dann so neue Sachen wie jetzt Sprüche oder Animationen oder so, hast du immer sehr viel, da kommt jetzt DLC. Wird wahrscheinlich auch so sein, aber jetzt schon ist da extrem viel dabei, was du einfach so freischalten kannst durch Spielen. Du hast so einen In-Game-Shop und durch Spiele im Karrieremodus oder im Schaukampf kannst du so Shop-Punkte kriegst du dann, kannst du da selbst so freischalten. Da sind Filme mit bei, alles. Erschlagen von Umfang, das finde ich ziemlich geil.
Also für UFC-Fans eigentlich ein Pflichtkauf, kann man sagen. Ne? Das macht ja so scheinbar nichts verkehrt.
Erster Eindruck auf jeden Fall absolut positiv. Also zugreifen, wer Bock drauf hat.
Das ist ja geil. Also damals ist es auf jeden Fall schon mal die Titel, die wir jetzt die Woche gespielt haben.
Ja.
Da gab es noch ein paar interessante News. Genau. Zwischen den wenigen dieser Woche, die wirklich hervorgestochen sind und auch ja, interessant waren. Die erste hatten wir zum Beispiel.
Tim Schäfer und Notch, der Minecraft-Erfinder, haben sich per Twitter dazu haben sich per Twitter gefunden, dass es ein Psychonauts 2 geben wird.
So.
Und weil Notch ihn einfach mal aus seinem Portemonnaie dick Geldbündel zückt und sagt, hier, mach. Und das finde ich geil.
Aus der Portokasse.
Ja, finde ich feiner Zug. Gespannt, was aus Psychonauts 2 wird.
Wo aber ich Hand, gestehen muss. Ich Hand aufs Herz, Psychonauts 1.
Nicht jemand gespielt. Es ist halt dieses typische
Art. Schande über die Redaktion.
Ne? Ist, aber es ist so typisch. Ne? Man, also nicht für uns, sondern überhaupt. nein, weil das ist mit Beyond Good and Evil. Ja? Da hört man einfach an jeder Ecke, oh, ist das ein geiles Spiel und das war seinerzeit Voraussetzung. Aber keiner kauft's, ja. Und genauso muss es mit Psychonauts eben auch gewesen sein. Vielleicht.
Darum wollte mir auch schon mal keiner Geld geben für die Fortsetzung. Weil der erste, der war zwar angeblich genial, sagen ja alle, aber es hat halt keiner gekauft.
Wir haben es, glaube ich, schon versucht und da, glaube ich, und Millionen versenkt.
War, glaube ich, so ein genialer Zug so von Notch, der halt dann sagt, so, ja, hey, ich fand Psychonauts fett. Würde gerne eine Fortsetzung haben, hier schießt ein Ziel, das ist doch super. Das ist
natürlich, wenn man sich so gegenseitig da in der Branche unterstützt, ist schon ein feiner Zug und auch finde ein gutes Zeichen so. Also ja. Wenn ich jetzt an andere Titel denke, bei denen ich mir wünschen würde, dass sie noch kommen, aber denen ich weiß, dass ich der Einzige bin, der sie wahrscheinlich spielt.
Dann musst du einfach mal auf Twitter den Notch fragen.
Echt?
Ich brauche einen Twitter-Account, vielleicht gibt mir auch jemand Geld.
Naja, und was auch...
aber Tim Schäfer hat ja so ein glückliches Händchen die Woche.
Ja, also was Geld angeht, ja.
Hat uns allen was voraus.
Hat nämlich vorgeschlagen, dass sie ein neues Point-and-Click-Adventure machen. Dafür aber auf das, auf, ich sag mal, Spenden der Freiwilligen zurückgreifen.
Genau. Crowdfunding.
Man konnte nämlich, genau, per Crowdfunding bei Kickstarter Geld dort, sag ich mal, überweisen. Und für ein neues Projekt und Tim Schäfer sagte, 400.000 brauchen wir.
Danke
und
vor allem für ein Monat neues Point-and-Click-Adventure von Tim Schäfer.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Denn?
Point-and-Click.
Denn? Damals, welches Spiel?
Monkey Island.
Gut. Dann habe ich gerade an was... Aber ja, das hier, der Computer...
Nein, klar, Day of the Tackle auch ganz groß.
Grim Fandango.
Das wollte ich nämlich sagen.
Grim Fandango.
Ist es nicht... das ist dann wahrscheinlich
die alles, ich sag mal, alles, was so diese Lukas hat, so war ja auch mit Ron Gilbert, hast du nicht gesehen. Aber das ist für mich als das alles so ein Konglomerat, diese Helden von früher. Und Pony Click, auch wenn ne, Tim Schäfer, Monkey Island, ne, wisst ihr schon, aber es ist einfach, es steht einfach für mich sehr für diese Zeit noch.
Und vor allem für genialen Humor.
Ja. So, das ist aber noch nicht alles. Er hat gesagt, wir brauchen 400.000 Dollar.
In einem Monat. Er hat einen Monat
sogar Zeit genommen. Er hat sich einen Monat dafür Zeit genommen, dieses Geld zu sammeln. Und was ist passiert?
In nur 24 Stunden.
Noch nicht mal. 8 Stunden. 8 Stunden hatte er, war ja diese Grenze von 400.000 überschritten. Und ich weiß nicht mal, was ist jetzt, gestern Abend geguckt, waren es schon 800.000 oder 900.000.
Ja, innerhalb eines Tages 1 Million. Rekord.
Ja.
Also super Rekord.
Das ist Hammer.
Und das Ding läuft noch 32 Tage. er hat auf jeden Fall gesagt, das finde ich auch einen schönen Zug. Er meinte so, ja, von dem Geld, was, ja, da ist er völlig überrascht. Er hat damit nicht gerechnet, diesen Erfolg. Er hat gesagt, mit diesem überschüssigen Geld wird er halt dafür sorgen, dass das Ding halt, zum Beispiel auf noch mehr Plattformen erscheinen könnte, noch mehr Geld in Soundtracks und Synchronstimmen einfließen könnte, in die Dokumentation, die er dazu packen möchte. Also das ganze Rundherum-Paket wird einfach noch fetter ausfallen.
Ja, genau.
Schöner also, Schachzug.
Umso mehr man
statt sich jetzt einfach nur einen Porsche zu holen.
Hey, übrigens, von dem restlichen Geld kaufe ich mir ein paar Noten.
Schönen Gruß aus meiner Villa, klick.
Da bin ich aber, da bin ich natürlich auch, naja, danke.
Also, dann wird sich das in Zukunft nicht mehr so durchsetzen, so diese Twitter-Aufrufe nach Geld.
Aber ja. Es ist eine interessante Entwicklung, ne?
Ich finde dieses Crowdfunding sowieso halt sehr cool. War hier der Stromberg-Film, genauso.
Hm.
Und gibt dann noch das, gewisse andere Spiele, die es halt so versuchen, auf diese Art und Weise.
Ja, das ist
auch hier dieses Rennspiel, was jetzt auch für die Wii kommt, das ist ein Titel, der mir dummerweise gerade überhaupt nicht einfällt.
Ja, es ist ein super Zeichen, was so Indie-Entwickler jetzt einfach mal zeigen können, so was sie da drauf haben.
Und witzig war dann gestern Abend noch, glaube ich, in England, beziehungsweise United Kingdom, ist dieses Crowdfunding nicht legal. Da hat es gerade aufgrund dessen, dass Tim Schäfer jetzt so erfolgreich damit ist, die Lobbyarbeit bekommen, dass jetzt das Gesetz geändert wird, dass es auch in England legal wird. Da sitzen ja auch einige
hoch. Was ist jetzt, wenn Geld von dort kam? Zählt das jetzt nicht dazu?
Das ist ja legal. Nur die Firma wird es vielleicht irgendwie nicht annehmen. Weiß der Geier, was das in England für ein Gesetz ist, aber das
auf jeden Fall
rauscht dann auch nur so mit diesem Newsstrom über Tim Schäfers Mega-Erfolg da so mit bei. Fand ich den sehr interessant. Und ich wünsche es ihm, dass das halt auch, ich finde es geil für ihn. Ich wäre zu gerne dabei gewesen, wenn es da im Büro, Tim Schäfer kommt, da sich da 8 Stunden rein,
ey Leute,
Sektgurken knallen, ne, ruft an, lass die Damen kommen, wir haben es
geschafft. Sie sind drauf eingefallen, ich habe sie doch schon bestellt.
Eigentlich kann er von dem Geld jetzt auch noch einen Cycle bei uns machen.
Ja, wer weiß, aber naja, die Leute wollen ja eher, dass er halt einen
Podcast macht. Das muss geil werden. Ich glaube, da freuen sich jetzt so viele Leute drauf. Das Geld wird fließen.
Ja.
Hammer Sache.
Das hat einfach so auch so eine Eigendynamik jetzt entwickelt. Genau, aber ist eine Hammer Sache. Wir finden es geil. Was wir auch geil finden, ist der neue Trailer zu Sleeping Dogs. Interessanterweise finde ich den, war ich jetzt gar nicht so berauscht wie ihr, muss ich sagen.
Ja, ich weißt wollte ja nur wissen, wann halt der Film dazu rauskommt.
Ja, genau.
Das dachten viele, ne? So, da ist auch ein Bug.
Ja, es ist halt einfach, es ist ein Realfilm-Trailer, kein Gameplay.
Also hammeraufwendig.
Ja, man muss noch kurz sagen, worum es hier eigentlich geht. Es geht um einen Titel, der früher mal True Crime Hong Kong hieß. Und Square Enix hat sich dann der Sache angenommen und das Ganze in Sleeping Dogs umbenannt. Und jetzt ein Live-Action-Trailer dazu.
Du warst eine Zeit lang ja auch mal sehr ungewiss vom True Crime, ne? Irgendwie hieß es dann mal, ja, der Titel wurde eingestampft, dann war es lange Zeit sehr ruhig rum geworden. Jetzt ist er plötzlich wieder da, unter einem anderen Namen.
Also ich weiß gar nicht, habt ihr damit Berührungspunkte gehabt? Bei mir war's
im True Crime, ja, auf der Xbox
1. Bei mir war es damals so auf dem Gamecube. Aber ich habe den gar nicht so markant in Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Also es war für mich immer so ein GTA-Klon, ne?
Das ist vielleicht
genau, darum habe ich einen Punkt drumherum gemacht. Ich als Hardcore-GTA-Fan habe das gesehen, belächelt und dachte, ja, komm, ich spiele das vor Original hier. Ich spiele es in Fett.
Ich spiele es in gut.
Genau.
Ja, ich fand, ich hatte
Ach, soll gut gewesen sein.
Streets of L.A. hatte ich. Ich glaube, noch Streets of New York.
Das war der Nachfolger, genau. L.A. hatte ich auch.
Und ich fand es gar nicht so schlecht.
Einer davon war doch eigentlich irgendwie so 1:1 nachgemacht von irgendeinem Film. Ich weiß jetzt nicht, welcher Teil.
Okay.
Ja, ja, weil da weiß ich jetzt mehr. Nee, also das kann ich jetzt. Nee.
Ja, auf jeden Fall, es ging das richtig durch die Medien. Einer dieser zwei Teile war eigentlich 1:1 und ein Film, der nachgespielt wurde virtuell.
Das war schon eine Weile her, weil.
Damals war mir das Spielen wichtiger.
Ja, aber das Ding kam 2004 auf dem Gamecube. Also, es ist schon. Boah, ja, acht Jahre.
Zeit vergeht.
8 Jahre mittlerweile.
Aber ich find's gar nicht so schlecht, aber ich glaube, dass gerade, dass dieses hieß, ist ein GTA-Klon, ist der Grund dafür, dass es jetzt in Sleeping Dogs umbenannt wurde. Weil halt, die Marke hatte man ja schon so fast vergessen und wenn, dann halt nur, ja, der GTA-Klon, ne? Genau. Beziehungsweise, ist Hongkong, gab es da nicht so Entwicklungsprobleme? Und mit Sleeping Dog geht man zumindest diesen Erinnerungen gekonnt aus dem Weg.
Auf jeden Fall, also ja, das, also ist ja mit einer Namensänderung leicht sauber gemacht. Aber wie gesagt, jetzt kam der Live-Action-Trailer die Woche und ich muss sagen, ja, ich bin da jetzt auch mittlerweile vorsichtig geworden, wenn ich dann einfach nur an Dead Island beispielsweise denke.
Ja, so ein Trailer hat natürlich damit nichts zu tun, was bei rauskommen kann.
Richtig. Klar, man kann so ein bisschen abschätzen, wie der Geschmack und die Ästhetik der Entwickler ist. Ne? Man kann sagen, okay, die haben
auch schon ein paar Screenshots.
Man sieht so Viertel mit viel Leuchtreklame, ist alles ein bisschen dreckig, es geht rabiater zur Sache und so weiter. Klar, Triade ist halt das Thema auch. Und klar, man kann grob abschätzen, was sich die Leute vielleicht vorstellen, aber man hat kein Gameplay gesehen, was mir wirklich sehr gefallen hätte. Und deswegen finde ich, fällt es mir schwer, einen Eindruck jetzt irgendwie dazu zu haben.
Das stimmt leider. Aber ich denke mal, jetzt, wenn sie so eine Ankündigung kommt, dann kommt demnächst auch mehr. Square Enix ist ja nicht gerade unspendabel, was Trailer angeht.
Ja, stimmt, da haben
sie jetzt erstmal freigemacht. Screenshots, ich sag nur Final Fantasy. Hier ist der 8. und letzte. Oh, hier ist noch der 9. Hier ist der 10.
Ich werde morgen kommt schon der erste YouTube-Channel
davon. Oh Mann. Aber wie gesagt, der Live-Action-Trailer war trotzdem geil gemacht. Der, wenn jetzt, wenn man
hat viele Leute angefixt.
Wenn man den Trailer für sich sieht, ist das schon extrem sexy produziert worden, also sehr smart, also fand ich schon sehr gut.
Aber noch lässt sich nichts zum Spiel sagen.
Leider nicht. Vielleicht nächste Woche schon, wenn es bei 10 Trailer rausgehauen hat. Man weiß es nicht genau. Damit wären wir eigentlich auch schon am Ende vom Podcast, oder?
Ja.
Oder wollt ihr noch irgendwas loswerden?
Wollen wir nochmal über Hörspiele reden?
Oh Gott, nein, bitte nicht.
Da kommt noch Oscars Bibi Blocksberg vor, lieber.
Da war ich im Ferienlager. Ja. Das geht jetzt in eine falsche Richtung.
Das wollen die Leute hören.
Das geht,
was Oscar im Ferienlager hat.
Das gefällt mir so nicht.
Also alle, die auf gefällt mir drücken.
Oder schreiben, je nachdem.
einen grünen Daumen geben, was auch immer. Ja, um noch ein bisschen die Gossi zu bedienen, ja, und da wir auch ein bisschen in Berlin sind, können wir auch ein bisschen Berlinern jetzt am Ende vom Podcast.
Was kommt nun?
Was kommt nun? Nicht. Jetzt kommt das Ende, sag ich mal, so war.
Gut.
Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht, was da alles mit dabei
ist. Es ist Gena, ich weiß nicht mal, was mit Alex ist.
Es ist verrückt. Wir werden es hören. Und tschüss sagen dann der Oscar,
der Jan
und der Nils.
Fucking ass, bitch!
You don't fucking understand.
Ich bin der Luke Skywalker, ne?
Yeah, gay, Admiral Crush, at its best, bitch.
Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und wieder.
Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo mein
Gewürz... Vagina zum Beispiel. Ja, ich habe Teil 1 gespielt.
Und
ich fand's super. Wie macht man einen Haluken?
Was ist das mit dem nach vorne muss packen?
Okay.
So, hier. Ja.
What don't you fucking understand?
Ich bin der Sledgehammer bei der Deus Ex.
Ja, ich bin gegimmelt.
Wie heißt denn die Starter-Pokémon? In den ersten beiden Editionen.
Oh, jetzt geht's los.
Lisa Sam, Oscar und Shiggy.
Ich hab's ein Foto-Effekt. Du war nicht über auf Mortal Krause. Ich war nicht über auf
Mortal Krause. Exklusivität, Scheiße, außer jetzt diese Franchises, diese
Holzwerken, ja.
Klebekraft.